Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie sind bei DRS 2. Die Lesung im 2 steigt heute in der Mitte von Honoré de Balzacs Erzählung ein, mit dem Titel Cousin Pons oder die beiden Musiker. Schon seit Tagen liegt der alternde Junggeselle Pons schwerkrank im Bett. Der Grund: Es hat ihn tief getroffen, dass ihm seine einzigen Verwandten schlechte Absichten unterstellt haben und ihn in den besseren Kreisen von Paris zur persona non grata erklärten. Zuvor hatte sich Pons als Ehestifter versucht, er wollte Cécile Camusot de Merville mit einem reichen Frankfurter Bankier zusammenbringen. Doch der hatte den Kuhhandel von Pons unsympathischen Verwandten schnell durchschaut und die Verlobung platzen lassen. Bekannt geworden ist dabei auch, dass es sich bei Pons Kunstsammlung, die er jahrelang zusammengetragen hatte, nicht einfach um elendes Gerümpel handelt, wie Pons einziger Freund und Wohngenosse behauptete, der etwas naive Deutsche namens Schmucke. Jetzt sind Schmucke und Pons also ganz in der Hand der Concierge Madame Cibot. Sie hat sich als Pflegerin und Haushälterin unentbehrlich gemacht, dafür veranschlagt sie allerdings horrende Kosten und hat zwecks Provision die beiden Händler Remononc und Magus auf die Kunstsammlung angesetzt. Kommt dazu, dass Madame Cibot unbedingt eine Rente von Pons haben will. Und wie ihr die Wahrsagerin Madame Fontaine prophezeit hat, wird sie die auch bekommen, allerdings zu einem hohen Preis. Sie werde dafür mit dem Leben bezahlen. Aus Cousin Pons oder die beiden Musiker liest Thomas Douglas.
Geschwätz und Politik einer alten Pförtnersfrau. Die Prophezeiungen der Madame Fontaine hatten die Cibot erschreckt, und so hatte sie sich gelobt, es mit sanften Mitteln durch ein rein geistiges Verbrechen dahin zu bringen, dass sie im Testament ihres Herrn bedacht werde. Da sie 10 Jahre lang vom Wert der Sammlung Pons nichts geahnt hatte, hielt sie sich 10 Jahre der Anhänglichkeit, der Rechtschaffenheit und der Selbstlosigkeit zugute und nahm sich vor, diesen prächtigen Wert nun zu diskontieren. Seit dem Tag, an dem Remononc durch ein Wort von Goldeswert im Herzen dieser Frau eine Schlange hatte ausschlüpfen lassen, die 25 Jahre lang in ihrer Eierschale verblieben war, der Wunsch, reich zu werden, hatte dieses Geschöpf die Schlange mit all dem schlechten Sauerteig ernährt, der den Grund der Herzen erfüllt, und man wird sehen, wie sie die Ratschläge ausführte, die ihr die Schlange eingab. »Na, hat unser Herzchen getrunken? Geht es ihm besser?« fragte sie Schmucke. »Nicht besser, meine liebe Madame Cibot, nicht besser«, antwortete der Deutsche und trocknete eine Träne. »Sie regen sich aber gar zu sehr auf. Man muss sich abfinden und Geduld haben. Wenn mein Cibot im Sterben läge, wäre ich nicht so verzweifelt wie Sie. Mut, unser Engel ist von kräftiger Gesundheit. Und dann, sehen Sie, er scheint ja wirklich vernünftig gelebt zu haben. Sie wissen gar nicht, wie alt solche Leute werden können. Er ist recht krank, das schon. Aber bei der Sorgfalt, mit der ich ihn pflege, kriege ich ihn schon durch. Seien Sie ruhig, gehen Sie Ihren Geschäften nach. Ich leiste ihm Gesellschaft und sorge dafür, dass er sein Gerstenwasser trinkt. Ohne Sie würde ich vor Unruhe sterben«, sagte Schmucke und presste in seinen Händen vertrauensvoll die Hand seiner guten Wirtschafterin. Als die Cibot bei Pons eintrat, wischte sie sich die Tränen ab. »Was haben Sie, Madame Cibot?« fragte Pons. »Ach, Monsieur Schmucke wühlt mir die Seele auf. Er beklagt Sie, als ob Sie schon gestorben wären«, sagte sie. »Obwohl Sie nicht wohl sind, geht es Ihnen doch auch noch nicht so schlecht, dass man jammern muss. Aber es regt mich so auf. Mein Gott, bin ich töricht, dass ich die Menschen so sehr liebe und mich an Sie mehr als an meinen Cibot gehängt habe. Denn schließlich stehen Sie mir doch nicht nahe und verwandt sind wir auch nur von Eva her. Gleichwohl, es dreht sich mir das Herz im Leibe herum, wenn es um Sie geht, mein Ehrenwort. Die Hand ließ ich mir abhacken, die linke, versteht sich. Ja, vor Ihren Augen, nur damit Sie wieder wie immer kommen und gehen, essen und die Händler übers Ohr hauen. Ich stelle mir vor, wenn ich ein Kind gehabt hätte, würde ich es so wie Sie lieben. Trinken Sie doch, mein bester Monsieur Pons. Nein, wirklich, ein ganzes Glas. Wollen Sie wohl trinken? Dr. Poulain hat gesagt, wenn er nicht zum Père Lachaise gefahren werden will, muss er am Tag ebenso viel Wasser zu sich nehmen, wie ein Auvergnate austrägt. Darum trinken Sie.« »Aber ich trinke ja, meine brave Cibot. Der Magen ist schon ganz überschwemmt.« »Gerade das ist gut«, sagte die Pförtnerin und nahm ihm das leere Glas ab. »So werden Sie gesund. Dr. Poulain hatte einen Kranken wie Sie, der nicht gepflegt wurde, den die Kinder im Stich ließen, und er ist an dieser Krankheit gestorben. Und warum?« »Weil er nicht genug zu trinken bekam. Darum gilt es zu trinken, mein Lieber. Erst vor 2 Monaten hat man ihn eingescharrt.« »Wissen Sie, dass Sie den braven Monsieur Schmucke mit sich ins Grab ziehen würden. Er ist wie ein Kind, mein Ehrenwort. Wie er sie liebt, das Lamm Gottes. Nein, nie liebte eine Frau einen Mann so sehr. Er trinkt und isst nicht mehr. Er ist seit 14 Tagen ebenso mager wie Sie geworden, der nur noch aus Knochen und Haut besteht. Er macht mich eifersüchtig, denn ich mag sie sehr gern. Aber so weit bin ich doch nicht. Den Appetit habe ich nicht verloren. Im Gegenteil. Wenn man unaufhörlich die Treppen hinauf und hinunterlaufen muss, spürt man es in den Beinen und abends fällt man wie ein Stück Blei ins Bett. Vernachlässige ich nicht sogar meinen armen Cibot um ihretwillen? Mademoiselle Remonenc kocht ihm sein Essen und mich schilt er aus, weil alles schlecht ist. Aber ich sage ihm dann, dass man ohne Murren für die anderen leiden muss und dass sie zu krank sind, dass man sie verlassen könnte. Vor allem sind sie zu schwach, um ohne Pflegerin durchzukommen. Aber nie würde ich dulden, dass eine Fremde herkommt, nachdem ich seit 10 Jahren alles für sie besorge. Und wie die auf ihren Vorteil bedacht sind. Sie essen für 10, wollen Wein, Zucker, ihre Fußwärme und ihre Bequemlichkeit. Und man weiß, dass sie die Kranken bestehlen, wenn diese sie nicht in ihr Testament bringen. Setzen Sie heute eine Pflegerin hierher und morgen fehlt schon ein Bild oder sonst ein Gegenstand. »Oh, Madame Cibot«, rief Pons außer sich, »verlassen Sie mich nicht, dass man ja an nichts rührt.« »Ich bin ja da«, antwortete die Cibot, »solange ich die Kraft dazu habe, bin ich da. Keine Sorge, Dr. Paulin wollte eine Pflegerin hersetzen.« Am Ende hat er Absichten auf ihre Schätze. Aber dem habe ich Bescheid gegeben. Nur von mir, habe ich gesagt, will der Herr etwas wissen. Er ist an mich gewöhnt, wie ich an ihn. Worauf er nichts mehr sagte. Aber eine Pflegerin kommt nicht in Frage. Das sind alles Diebinnen. Mir sind sie verhasst bis in die Seele. Sie sollen schon sehen, wie sehr sie intrigieren. War da ein alter Herr. Aber beachten Sie, dass Dr. Paulin mir das erzählt hat. Also, eine gewisse Sabatier. Eine Frau von 36 Jahren, die früher im Palais Royal das Pantoffelgeschäft hatte. »Sie kennen die Verkaufsgalerie, die meine Palais zerstört hat?« Pons nickte bejahend. »Also, diese Frau hat es zu nichts gebracht, weil ihr Mann alles vertrank und an einem zu heftigen Schluck starb. Aber sie war eine schöne Frau, alles was wahr ist. Nur hat es ihr nichts genützt, obwohl sie, wie man sagt, Advokaten zu Freunden hatte. Also, in der Klemme wurde sie Pflegerin bei Wöchnerinnen und wohnt in der Rue Bardubec. So hat sie denn auch einen alten Herrn gepflegt, der, mit Respekt zu sagen, an einer Blasenkrankheit litt.« So dass man ihn wie einen Brunnen anbohren musste und so viel Pflege brauchte, dass sie auf einem Feldbett im Zimmer des Herrn schlief. Ist so etwas zu glauben. Aber Sie werden mir sagen, die Menschen machen vor nichts Halt, alle sind Egoisten. Also, sie plauderte mit ihm, sie erheiterte ihn, sie erzählte ihm Geschichten, sie brachte ihn zum Schwatzen, ganz wie wir beide hier auch im besten Zug sind, nicht wahr? Kurz, sie war immer bei ihm. Sie hört, dass seine Neffen, der Kranke hatte Neffen, ungeheuer waren, die ihm Kummer machten, und kurz und gut, dass seine Krankheit von diesen Neffen herrührte. »Was soll ich lange erzählen, Monsieur Pons? Sie hat den alten Mann gerettet und ist seine Frau geworden, und sie haben ein Kind, das sich sehen lassen kann. Und seine Patin ist Mutter Bordevin, die Metzgerin in der Rue Charlot, eine Verwandte der Dame. Das nennt man Glück haben. Ich bin ja schon verheiratet, aber ich habe keine Kinder und darf sagen, dass das der Fehler Cibots ist, der mich zu sehr liebt. Denn wenn ich wollte...« »Genug, Sie verstehen. Was wäre aus uns mit Kindern geworden? Cibot und ich haben keinen Sou. Nach 30 Jahren Redlichkeit, mein lieber Monsieur. Aber was mich tröstet ist, dass ich nicht einen Fingerbreit vom Gut eines anderen besitze. Nie habe ich jemanden ein Unrecht zugefügt. Sehen Sie, einmal angenommen, da Sie in 6 Wochen wieder auf den Beinen sein und über die Boulevards bummeln werden, kann man ja einmal so tun. Also, angenommen, Sie bedächten mich in Ihrem Testament, so gebe ich keine Ruhe, bis ich Ihre Erben gefunden hätte, um Ihnen Ihr Eigentum wieder zurückzugeben. So sehr scheue ich Gut, das nicht mit dem Schweiß meiner Stirn erworben ist. Und wenn Sie mir sagen, aber, Madame Cibot, seien Sie doch nicht überempfindlich, Sie haben das Geld wohl verdient, Sie haben uns beide wie Ihre Kinder gepflegt, Sie haben uns 1000 Francs im Jahr gespart. Denn an meinem Platz, müssen Sie wissen, hätte gar manche Köchin schon 10.000 Francs untergebracht. Es ist also nur gerecht, wenn der ehrenwerte Herr Ihnen eine kleine Leibrente hinterlässt. Immer angenommen, man spräche so, meine ich, ne? Sowas würde mich völlig kalt lassen. Mir geht es nicht in den Kopf, wie Frauen mit Hintergedanken Gutes tun können. Das heißt doch nicht mehr Gutes tun, nicht wahr? Ich gehe nicht in die Kirche, dazu habe ich keine Zeit. Aber mein Gewissen sagt mir auch so, was das Gute ist. Seien Sie nicht so unruhig, mein herzensguter Monsieur Pons. Kratzen Sie sich nicht. Mein Gott, wie gelb Sie geworden sind. So gelb, dass Sie schon leicht bräunlich aussehen. Wie komisch, dass man sich in 20 Tagen in eine Zitrone verwandeln kann. Die Rechtschaffenheit, das ist der Schatz der armen Leute. Etwas muss man doch besitzen. Wieder angenommen, Ihr letztes Stündlein schlüge, so wäre ich die Erste, um Ihnen zu sagen, dass Sie alles, was Ihnen gehört, Monsieur Schmucke vermachen müssen. Das ist Ihre Pflicht, denn er allein macht Ihre ganze Familie aus. Er liebt Sie, wie ein Hund seinen Herrn liebt. Ja, Das ist wahr. In meinem ganzen Leben bin ich nur von ihm geliebt worden, sagte Pons.
Oh, das ist aber nicht nett von Ihnen, fiel die Cibot ein. Wo bleibe ich? Ich liebe Sie also nicht?
So war das nicht gemeint, meine gute, teure Madame Cibot.
Gut, halten Sie mich nur für eine Putzfrau, eine gewöhnliche Köchin, die kein Herz hat. Gerechter Gott, da reißt man sich 11 Jahre lang für 2 alte Junggesellen in Stücke, denkt an nichts als ihr Wohlergehen, lässt sich von 10 Händlerinnen Dummheiten sagen, nur um guten Brie-Käse für die Herren zu finden, läuft bis zum Markt, weil dort die Butter frischer ist und hat obendrein in der ganzen Zeit nichts zerbrochen, nichts abgestoßen, kurz... Man ist wie eine Mutter zu ihren Kindern und was kommt dabei heraus? Dass man meine gute Madame Cibot genannt wird. Was beweist, dass nicht das kleinste Gefühl für einen im Herzen des alten Herren ist, den man wie einen Königssohn pflegt. Denn der kleine König von Rom ist nicht so wie Sie gepflegt worden. Wollen wir wetten, dass man ihn nicht so gepflegt hat wie Sie? Der beste Beweis ist, dass er in der Jugendblüte gestorben ist. Sehen Sie, Monsieur Pons, Sie sind ungerecht, Sie sind undankbar. Warum? Weil ich nur eine arme Pförtnersfrau bin. Mein Gott, auch Sie glauben also, dass wir Hunde sind. Aber, meine liebe Madame Cibot, Sie, der Sie ein gelehrter Mann sind, erklären Sie mir doch, warum gerade wir Pförtnersleute so behandelt werden, warum man uns kein Gefühl zutraut, sich über uns lustig macht, das alles in einer Zeit, in der man von Gleichheit redet. Ich bin also weniger als andere Weiber. Ich, die eine der hübschesten Frauen von Paris war, die das schöne Austermädchen genannt wurde und die 7, 8 Liebeserklärungen am Tag erhielt. Und noch heute brauchte ich nur zu wollen. Sie kennen doch den schwächlichen Eisenhändler, der neben uns wohnt. Angenommen, ich wäre Witwe, so würde er mich mit geschlossenen Augen heiraten, so offen hält er sie, wenn er mich sieht. Sagt er mir doch den ganzen Tag, oh, was für schöne Arme Sie haben, Madame Cibot. Heute Nacht träumte ich, Sie wären Brot und ich Butter, und ich verginge darauf. Sehen Sie nur her, Monsieur Pons, das sind Arme!
Sie streifte den Ärmel zurück und ließ den prächtigsten Arm der Welt sehen, der ebenso weiß und frisch wie ihre Hand rot und verblüht war, einen vollen, runden Arm mit Grübchen. Wie eine Klinge, die aus der Scheide gezogen wird, schaute er aus seiner gemeinen Wollhülle und blendete Pons, der ihn nicht lange anzuschauen wagte. »Was sagen Sie nun zu diesen Armen, die so viel Herzen geöffnet haben wie mein Messer Austern? Und Sie gehören meinem Cibot, und ich war so töricht und vernachlässigte für Sie den armen, lieben Mann, der sich beim ersten Wort, das ich sage, in einen Abgrund stürzt. Für Sie, Monsieur Pons, der mich meine gute Madame Cibot nennt, ohne zu wissen, dass ich das Unmögliche für Sie tun würde. Aber so hören Sie doch nur«, sagte der Kranke. »Ich kann Sie nicht meine Mutter noch meine Frau nennen. Nein, niemals wieder. Solange ich lebe, hänge ich mein Herz an jemanden. Aber lassen Sie mich doch ausreden,« wiederholte Pons. »Zunächst habe ich von Schmucke gesprochen.« »Monsieur Schmucke, der hat Herz,« sagte sie. »Der liebt mich, weil er arm ist. Reichtum macht unempfindlich, und Sie sind reich. Aber nehmen Sie nur eine Pflegerin, und Sie werden sehen, was für ein Leben sie Ihnen bereitet.« Wie eine Maikäfer wird sie sie quälen. Der Arzt wird sagen, dass sie trinken müssen. Sie aber wird ihnen nichts als zu essen geben. Verbuddeln wird sie sie, um besser stehlen zu können. Eine Mutter Cibot verdienen sie gar nicht. Nur zu. Wenn Dr. Polar kommt, verlangen sie eine Pflegerin von ihm. Aber zum Kuckuck! Nun hören Sie endlich auf mich! Rief der Kranke, der zornig geworden war. Ich sprach von meinem Freund Schmucke und nicht von Frauen. Ich weiß wohl, dass mich niemand anders aufrichtig liebt, außer Ihnen und Schmucke. Regen Sie sich bloß nicht so auf! Rief die Cibot und stürzte sich auf Pons, um ihn gewaltsam aufs Kissen zurückzudrücken. »Wie sollte ich Sie denn nicht gern haben?« meinte der arme Pons. »Wirklich? Ist das auch wahr?« »Ach Gott, dann verzeihen Sie mir,« erwiderte sie weinend und die Tränen trocknend. »Nun ja, Sie lieben mich, wie man einen Dienstboten liebt. Einen Dienstboten, dem man eine Rente von 600 Francs hinwirft, wie einem Hund ein Stück Brot. Madame Cibot, für wen halten Sie mich? Sie kennen mich nicht.« »Oh, Sie werden mich noch mehr lieben lernen«, fuhr sie fort, als sie einen Blick des Kranken bemerkte. »Sie werden Ihre gute, dicke Cibot wie eine Mutter lieben lernen.« »Ja, das ist es. Ich bin Ihre Mutter. Sie sind alle beide meine Kinder.« »Ach, wenn ich nur wüsste, wer Ihnen Kummer bereitet hat. Ich würde mich vor die Geschworenen und selbst ins Zuchthaus bringen lassen, denn ich hätte denen schon längst die Augen ausgekratzt. An der Barrière Saint-Jacques müssten solche Leute sterben, und das wäre noch zu mild für diese Verbrecher.« »Sie sind ja so gut, so sanft. Sie haben ein Herz aus Gold, das dazu geschaffen ist, eine Frau glücklich zu machen. Ja, Sie hätten sie auch glücklich gemacht. Das sieht man. Sie waren dazu geboren. Als ich sah, wie Sie mit Schmucke umgehen, sagte ich mir gleich, nein, Monsieur Pons hat sein Leben verfehlt. Er hätte einen vorzüglichen Gatten abgegeben. Seien Sie ehrlich, Sie lieben die Frauen.« »Ach ja«, antwortete Pons, »und doch habe ich nie eine gehabt.« »Was Sie nicht sagen«, rief die Cibot herausfordernd, näherte sich Pons und ergriff seine Hand. »Sie wissen nicht, was es heißt, eine Geliebte zu haben, die für ihren Freund durchs Feuer geht? Ist es möglich? Ich an Ihrer Stelle würde diese Welt nicht verlassen wollen, ohne das größte Glück kennengelernt zu haben, das es auf Erden gibt? Armer Kerl,
Wenn ich wäre, was ich war, würde ich meinen alten Cibot für Sie verlassen, mein Ehrenwort. Aber mit einer Nase wie dieser, denn Sie haben eine stolze Nase, wie fingen Sie es nur an, mein armer Engel? Sie werden mir antworten, die Frauen kennen sich in Männern nicht aus, und es ist wirklich ein Unglück, wie Sie kreuz und quer heiraten, zum Erbarmen. Ich glaubte, dass Sie Freundinnen zu Dutzenden besitzen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Herzoginnen, so viel waren Sie außer Haus. Wenn ich Sie fortgehen sah, sagte ich immer zu Cibot, da, schau, Monsieur Pons geht sich wieder herumtreiben. Mein Ehrenwort, das sagte ich, so sehr glaubte ich Sie von den Frauen geliebt. Der Himmel hat Sie für die Liebe geschaffen. Sehen Sie, mein lieber kleiner Monsieur, ich habe das an dem Tag gemerkt, als Sie hier zum ersten Mal gegessen haben. Oh, wie waren Sie über die Freude des guten Monsieur Schmucke gerührt. Und er weinte noch am nächsten Tag darüber, und als er sagte, Madame Cibot, er hat hier gegessen, fing auch ich wie ein Schlosshund an zu heulen, und wie er traurig war, als Sie wieder in Gesellschaft gingen. Armer Mann, so etwas von Verzweiflung war noch nicht da. Sie tun sehr recht, wenn Sie ihn zu Ihrem Erben machen. Er setzt da Ihnen doch eine ganze Familie, der teure Mann. Vergessen Sie ihn nicht. Gott würde Sie nicht in sein Paradies aufnehmen, das nur die Zutritt haben, die dankbar gegen Ihre Freunde waren und Sie bedachten. Pons machte vergebliche Versuche zu antworten. Die Cibot redete wie ein Wasserfall. Wenn man Mittel gefunden hat, um Dampfmaschinen anzuhalten, so übersteigt doch die Aufgabe, das Mundwerk einer Pförtnersfrau zum Stillstand zu bringen, das Genie der Erfinder. »Ich weiß, was Sie sagen werden«, fuhr sie fort, »man stirbt doch nicht dadurch, dass man ein Testament macht, wenn man krank ist. Ich an Ihrer Stelle würde vorsorgen und den armen Mann, der die beste aller Seelen hat, nicht im Stich lassen. Er weiß sich gar nicht zu helfen und ist verloren, wenn er diesen Gaunern, den Geschäftsleuten, in die Klauen fällt. Mit Verwandten verhält es sich nicht anders. Es sind alles Kanaillen. Überlegen Sie nur, ob in 20 Jahren jemand gekommen ist und Sie besucht hat. Und denen wollen Sie Ihr Hab und Gut hinterlassen? Wissen Sie, dass man behauptet, es lohne sich bei Ihren Sachen?«
»Das schon«, erwiderte Pons.
Remononc, der Sie als Sammler kennt und selber einen Kunsthandel hat, sagt, dass er Ihnen gerne 30.000 Franc Rente zahlen wolle, wenn Sie Ihre Bilder auf ihn übertragen. Das wäre etwas. An Ihrer Stelle nehme ich an. Aber als er mit mir davon sprach, glaubte ich, er mache sich über mich lustig. Sie sollten Monsieur Schmucke in den Wert Ihres Eigentums einweihen, denn er ist ein Mann, den man wie ein Kind betrügen würde. Er hat keinen Begriff, was die schönen Sachen hier wert sind. Er ahnt es so wenig, dass er alles für ein Stück Brot verkaufen würde, wenn er es nicht aus Liebe zu Ihnen sein Leben lang unberührt lässt. Angenommen, dass er sie überhaupt überlebt, denn er wird vor Kummer sterben. Aber noch bin ich da, um ihn gegen jedermann zu verteidigen, ich und mein alter Cibot. Dieses entsetzliche Geschwätz rührte Pons, die Unbefangenheit, mit der sich die Cibot als echtes Kind des Volkes zu geben schien, hatte es ihm angetan. »Was wäre aus mir ohne Sie, liebe Madame Cibot, und ohne Schmucke geworden?« sagte er. »Ja, wir sind Ihre einzigen Freunde auf Erden.« Aber zwei gute Herzen wiegen eine ganze Familie auf.
»Sprechen Sie nicht von der Familie. Mit ihr verhält es sich wie mit der Zunge«, sagte jener alte Schauspieler. »Sie ist zugleich das Beste und Schlechteste.«
»Wo sind denn Ihre Verwandten? Haben Sie welche? Ich habe nie jemand gesehen.«
»Die haben mich ja aufs Krankenbett gebracht«, rief Pons voll tiefer Bitterkeit.
»Ach, Sie haben also Verwandte«, sagte die Cibot und fuhr in die Höhe, als wenn ihr Stuhl sich plötzlich in glühendes Eisen verwandelt hätte. »Das sind ja reizende Leute, diese Verwandten. Wie denn? Seit 20 Tagen, genau 20 Tagen mit heute, liegen Sie hier, todkrank, und Sie haben sich noch nicht nach Ihnen erkundigt? Das ist ja wirklich starker Tobak. Aber an Ihrer Stelle hinterließ ich meine Habe lieber dem Waisenhaus, als dass ich diesen Leuten auch nur einen zugäbe.«
»Madame Cibot, sehen Sie, ich wollte alles, was ich besitze, der Tochter meines leiblichen Cousins, des Präsidenten Camusot, vermachen. Sie kennen ihn. Er kam eines Morgens, es sind bald 2 Monate her.«
»Aha! Ein kleiner, dicker Monsieur, dessen Dienerschaft zu Ihnen kam und Sie um Verzeihung bat? Wofür? Für die Dummheit seiner Frau. Was hat mich die alte Zierpuppe von Kammerfrau nach Ihnen ausgefragt? Am liebsten hätte ich Ihren Samtmantel mit meinem Besen abgestaubt. Hat man je eine Kammerfrau einen Samtmantel tragen sehen? Nein, mein Ehrenwort, die Welt steht auf dem Kopf. Wozu macht man Revolutionen? Stopft euch 2-mal am Tag den Magen voll, wenn ihr die Mittel dazu habt. Reiches Pack!« »Ich aber sage, dass die Gesetze schlecht sind, dass nichts mehr heilig ist, wenn Louis-Philippe die Unterschiede nicht aufrechterhält. Denn schließlich, nicht wahr, wenn wir alle gleich sind, darf eine Kammerfrau nicht einen Samtmantel tragen, solange ich, die Cibot, nach 30 Jahren Redlichkeit noch keinen habe. Das wäre noch schöner. Man muss doch sehen, wer sie sind. Eine Kammerfrau ist eine Kammerfrau, wie ich eine Pförtnerin bin. Warum gibt es denn beim Militär Achselstücke mit Quasten und Fransen? Jedem sein Grad. Soll ich Ihnen die Erklärung für das alles geben? Frankreich ist verloren.« Und unter dem Kaiser, nicht wahr, Monsieur Pons, war alles ganz anders. Darum habe ich auch meinem Cibot gesagt, weißt du was? Eine Familie, in der die Kammerfrauen Samtmäntel tragen, ist eine Familie ohne Herz.
Ohne Herz, so ist es, rief Pons und erzählte seine schlimmen Erfahrungen und seinen Kummer. Die Cibot ließ es nicht an bitteren Ausfällen gegen seine Verwandten fehlen und bezeugte bei jedem Satz seines Berichtes die allergrößte Anteilnahme. Zuletzt weinte sie sogar. Um diese plötzliche Vertraulichkeit zwischen dem alten Musiker und Madame Cibot zu verstehen, genügt es, sich die Lage eines Junggesellen vorzustellen, der zum ersten Mal im Leben schwer krank auf seinem Schmerzenslager liegt, allein in der Welt ist, den ganzen Tag mit sich selbst zubringen muss und diesen Tag umso länger findet, als die unbeschreiblichen Schmerzen der Leberentzündung das sanfteste Gemüt verfinstern. Alles, womit er seine Stunden ausfüllte, ist ihm genommen. So verfällt er dem Pariser Lebensüberdruss und vermisst alles, was man in Paris umsonst zu sehen bekommt. Diese tiefe, düstere Einsamkeit, diese Schmerzanfälle, die den seelischen Widerstandskräften noch schlimmer als den körperlichen zusetzen, das untätige Leben, alles das treibt einen Junggesellen, zumal, wenn er schon schwachen Charakters, empfindlichen Herzens und von großer Leichtgläubigkeit ist, dazu, sich an das Wesen, das ihn pflegt, zu klammern, wie ein Ertrinkender sich an einen Strohhalm klammert. So kam es, dass Pons dem Geschwätz der Cibot voll Entzücken lauschte. Schmucke, Madame Cibot und Dr. Poulain waren die ganze Menschheit, wie sein Schlafzimmer sein Universum war. Wenn schon alle Kranken ihre Aufmerksamkeit auf den Umkreis ihres Blickfeldes konzentrieren und wenn ihr Lebenswille sich darin äußert, dass sie alle Dinge ihrer Umgebung zwingen, sich ihnen unterzuordnen, so kann man sich vorstellen, wozu ein alter Junggeselle fähig ist, der nie Rücksicht und Liebe kennengelernt hat. In 20 Tagen war Pons soweit, dass er manchmal bedauerte, Madeleine Vivet nicht geheiratet zu haben. Ebenso machte in denselben 20 Tagen Madame Cibot ungeheure Fortschritte im Geist des Kranken, der sich ohne sie verloren glaubte. Denn Schmucke war für den armen Musiker nur ein zweiter Pons. Die erstaunliche, übrigens ihr selbst unbekannte Kunst der Cibot bestand darin, dass sie die eigenen Gedanken des guten Pons ausdrückte. »Der Doktor kommt«, sagte sie, als die Klingel ertönte. Und sie ließ Pons allein, da sie wohl wusste, dass der Jude und Remonenc im Anmarsch waren. »Seien Sie ganz leise, meine Herren«, mahnte sie, »dass er ja nichts merkt. Wenn es sich um seinen Schatz handelt, ist er wie eine Kratzbürste.« »Ein einfacher Rundgang wird genügen«, antwortete der Jude, der mit Lupe und Lorgnette bewaffnet war. Parlamentarische Verderbnis. Der Salon, in dem sich der größere Teil der Sammlung befand, war einer jener alten Räume von 25 Fuß Höhe, 30 Länge und 13 Breite, wie sie von den Architekten für den französischen Adel gebaut worden sind. Die Gemälde, die Pons besaß, 67 an der Zahl, hingen alle an den 4 getäfelten Wänden dieses in Weiß und Gold gehaltenen Zimmers. Aber das Weiß war mit der Zeit vergilbt, das Gold rot geworden, das ergab harmonische Farbtöne, die der Wirkung der Bilder nicht schadeten. 14 Plastiken standen auf Säulen, sei es in den Ecken, sei es zwischen den Bildern, die Säulen ruhten auf Sockeln von Buhl. Ebenholzschränke mit reichsten Schnitzereien umzogen in Ellbogenhöhe die Wände und enthielten kleinere Stücke. In der Mitte des Raumes stand eine Reihe von geschnitzten Kredenzen und bot dem Auge die größten Seltenheiten menschlichen Könnens. Elfenbeinarbeiten, Bronzen, Schnitzereien, Emailarbeiten, Zeugnisse der Goldschmiedekunst, Porzellane und so weiter. Kaum hatte der Jude den Raum betreten, so ging er geradewegs auf 4 Meisterwerke zu, die er sofort als die schönsten der Sammlung erkannt hatte. Sie stammten von Meistern, die ihm fehlten. Sie waren für ihn das, was für den Naturforscher jene Desiderata sind, um deren Willen man Reisen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nach den Tropen, in die Wüste, die Steppe, die Urwälder unternimmt. Das erste Gemälde stammte von Sebastiano del Piombo, das zweite von Fra Bartolomeo della Porta, das dritte war eine Landschaft von Hobbemar und das vierte ein Frauenbildnis von Albrecht Dürer. 4 Diamanten. Sebastiano del Piombo bedeutet in der Malerei einen Brennpunkt, in dem sich 3 Schulen, jede mit ihren besten Eigenschaften, treffen. Als venezianischer Maler kam er nach Rom, um sich dort unter Michelangelos Anleitung den Stil Raphaels anzueignen. Michelangelo wollte ihn Raphael entgegenstellen, indem er den Papst der Kunst in der Person eines seiner Statthalter bekämpfte. Der etwas träge Künstler vereinigte die venezianische Farbe, die florentinische Komposition und den Stil Raphaels auf den wenigen Gemälden, die er zu malen geruhte und deren Kartons, wie man behauptet, von Michelangelo gezeichnet wurden. Dank dieser dreifachen Kraft erreichte er eine Vollkommenheit, die sich im Pariser Museum an seinem Porträt des Baccio Bandinelli studieren lässt. Man vergleiche es mit Tizians »Mann mit dem Handschuh«, mit dem Porträt des alten Mannes, in dem Raphael seine Vollkommenheit mit derjenigen Correggios vereinigte, und mit dem Charles Witt Leonardo da Vincis, und man wird sehen, dass es den Vergleich aushält.
Der Fra Bartolomeo, eine heilige Familie, wäre von vielen Kennern für einen Raphael gehalten worden. Der Hobbema musste es bei einer öffentlichen Versteigerung auf 60.000 Franc bringen. Was den Albrecht Dürer betrifft, so wies dieses Frauenporträt große Ähnlichkeit mit dem berühmten Holzschuh in Nürnberg auf, für den die Könige von Bayern, Holland und Preußen bei verschiedenen Gelegenheiten umsonst 200.000 Franc angeboten hatten. Handelte es sich hier um die Frau oder die Tochter des Ritters Holzschuhe, des Freundes Albrecht Dürers? Diese Vermutung erscheint als Gewissheit angesichts der Tatsache, dass die Haltung der Frau in der Poncen-Sammlung auf ein Gegenstück schließen lässt. Auch ist das Wappen auf beiden Bildern in gleicher Weise angebracht. Und schließlich stimmt das Etat des Sue vollkommen überein mit der Altersangabe auf dem Nürnberger Bild, das vom Haus Holzschuhe so treu gehütet wird. Ein Stich nach diesem Porträt liegt seit kurzem vor. Elima Güß hatte Tränen in den Augen, als er der Reihe nach die vier Meisterwerke betrachtete. »Ich gebe Ihnen 2.000 Franc für jedes dieser Bilder, wenn Sie sie mir für 40.000 Franc verschaffen«, sagte er der Cibot ins Ohr, die über dieses vom Himmel gefallene Glück ganz erstarrt war. Die Bewunderung, oder um genauer zu sein, der Taumel des Juden, hatte seinen Verstand und seine habsüchtigen Gewohnheiten derart verwirrt, dass er, wie man sieht, sich hinreißen ließ. »Und ich?« fragte Remonok, der sich nicht auf Bilder verstand. »Hier ist alles gleich viel wert«, flüsterte der Jude listig dem Auvergnaten ins Ohr. »Nimm aufs Geratewohl und zu den gleichen Bedingungen 10 Bilder und dein Glück wird gemacht sein.« Die drei Diebe schauten sich noch an, jeder das Opfer der stärksten Wollust, die es gibt, nämlich der begründeten Aussicht auf den großen Fischzug, durch den man ein gemachter Mann wird. Da vernahmen sie die Stimme des Kranken, die wie die Schläge einer Glocke hallte.
»Wer ist da?«
schrie Pons. Die Cibot stürzte hinein und drängte Pons ins Bett zurück.
»Ins Bett? Wollen Sie sich denn umbringen?«
»Nein, es ist nicht Dr. Poulain, sondern der brave Remonenc, der sich so sehr ihretwegen beunruhigt, dass er heraufkam, um sich zu erkundigen. Sie sind so beliebt, dass das ganze Haus in Aufregung ist. Wofür hätten Sie also Angst?«
»Aber es scheint mir, dass da draußen mehrere Leute sind«, antwortete der Kranke.
»Mehrere? Das ist gut. Ja, träumen Sie denn? Sie werden auch den Verstand verlieren, mein Ehrenwort darauf. Da, sehen Sie doch selbst!« Sie öffnete eifrig die Tür, gab Magus ein Zeichen, damit er sich zurückzog und ließ Remonenc näher treten.
»Nun, mein lieber Monsieur«, sagte der Auvergnate, der die Worte der Cibot vernommen hatte, »ich bin gekommen, um mich nach Ihnen zu erkundigen, denn das ganze Haus fragt nach Ihnen. Niemand möchte, dass der Tod einzieht, und der Vater Monestrol, den Sie ja gut kennen, lässt Ihnen, für den Fall, dass Sie Geld brauchen, sagen, dass er zu Ihren Diensten steht.«
»Er schickt Sie, damit Sie meine Sammlung ausspionieren«, antwortete der Kranke scharf und misstrauisch.
»Ihre Sammlung ist auch schön genug«, erwiderte Remonenc hinterhältig, »um die Aufmerksamkeit der Ankäufer zu erregen. Ich verstehe mich nicht auf die feineren Sachen, aber der Herr gilt für einen so großen Kenner, dass ich, ungeachtet meiner Unsicherheit, bereit wäre, mit geschlossenen Augen bei dem Herrn zu kaufen. Wenn der Herr Geld brauchen sollte, denn nichts kostet mehr als diese verwünschten Krankheiten, hat doch meine Schwester in 10 Tagen 30 Sufe Medizin ausgegeben, als sie die Bluthitze hatte, und dabei wäre sie sicher auch so gesund geworden. Die Ärzte sind Spitzbuben, die unseren Zustand benutzen. Ich danke Ihnen. Gehen Sie jetzt«, gab Pons zur Antwort und warf dem Eisenhändler unruhige Blicke zu.
»Ich will ihn hinausführen, damit er ja nichts anrührt«, sagte die Cibot leise zu ihrem Kranken.
»Ja, ja, ja«, antwortete er und dankte ihr mit einem Blick.
Die Cibot schloss die Tür des Schlafzimmers, was das Misstrauen des Kranken zu neuem Leben erweckte. Draußen stand Magus regungslos vor den vier Gemälden. Diese Regungslosigkeit, diese Verzückung können nur denen verständlich sein, die ihre Seele dem Schönen, der unaussprechlichen Wirkung der Vollkommenheit öffnen und im Museum ganze Stunden verbringen, vor der Gioconda Leonardo da Vincis, vor der geliebten Tizians, der heiligen Familie des Andrea del Sarto, den blumenumrankten Kindern des Domenichino, dem kleinen Holzschnitt des Raphael und seinem Kopf eines Mannes, den unerhörtesten Meisterwerken der Kunst. »Schnell fort und ganz leise«, sagte sie. Der Jude gehorchte, langsam und rückwärts gehend, wobei er die Gemälde ansah, wie ein Liebender seine Geliebte ansieht, von der er Abschied nimmt. Als der Jude im Treppenhaus war, gab ihm die Cibot, der angesichts dieser Versunkenheit Gedanken gekommen waren, einen Schlag auf den dürren Arm. »Sie werden mir 4.000 Franc für jedes Bild bewilligen«, sagte sie, »oder es ist nichts zu machen.« »Ich bin ein armer Mann«, antwortete Magus. »Wenn ich nach diesen Bildern trachte, geschieht es nur aus Liebe zur Kunst, meine schöne Dame.« »Du bist so ausgetrocknet, mein Söhnchen, dass ich solche Liebe begreife. Aber wenn du mir nicht heute noch vor Remonenc 16.000 Franc versprichst, so werden morgen 20 daraus.«
Ich verspreche dir die 16, antwortete der Jude, den die Geldgier dieser Pförtnerin erschreckte. Wobei kann ein Jude schwören? Fragte sie den Auvergnaten. Sie können ihm trauen, erwiderte der Eisenhändler. Er ist ein so ehrlicher Mann wie ich. Und Sie? Fragte die Pförtnerin. Was werden Sie mir geben, wenn ich den Verkauf durchsetze? Halbe halbe beim Gewinn, sagte Remonanc, ohne sich zu besinnen. Eine feste Summe sofort ist mir lieber. Ich verstehe nichts vom Handel, entgegnete die Cibot. Sie verstehen sich sogar ausgezeichnet auf die Geschäfte, meinte Limagüs lachend, und geben eine glänzende Handelsfrau ab. »Ich biete ihr an, alles mit mir zu teilen, Leib und Gut«, sagte der Auvergnate und ergriff ihren vollen Arm, auf den er aus Leibeskräften klopfte. »Sie braucht nichts als ihre Schönheit ins Geschäft zu bringen. Es ist unrecht, wie sie an ihrem Türken Cibot und seiner Nadel hängen. Kann ein kleiner Hausmeister eine schöne Frau wie sie reich machen? Ach, was für eine Figur geben sie ab in meinem Laden auf den Boulevards, unter lauter Raritäten, die sie den Liebhabern verführerisch aufschwatzen würden.« »Lassen Sie doch die Loge hinter sich, sobald Sie Ihren Schnitt gemacht haben, und Sie werden sehen, was wir beide zusammen fertig bekommen.«
»Meinen Schnitt machen?« sagte die Cibot. »Ich bin unfähig, hier den Wert auch nur einer Nadel wegzunehmen. Das sollten Sie wissen, Remonanc. Man kennt mich im Viertel als ehrliche Frau. Jawohl.«
Ihre Augen flammten auf.
»Regen Sie sich nicht auf,« fiel Elimagüs ein. »Remonanc liebt Sie offenbar viel zu sehr, als dass er Sie beleidigen würde.«
»Das gäbe eine Geschäftsführung,« begann der Auvergnate von Neuem.
»Seid doch gerecht, Kinder«, sagte besänftigt die Cibot, »und beurteilt meine Lage hier selbst. Seit 10 Jahren lege ich mich für die beiden alten Burschen ins Zeug, ohne dass sie mir jemals mehr als Worte gegeben hätten. Remonanc kann bestätigen, dass ich die beiden zu festem Preis verköstige, dass ich dabei täglich 20 bis 30 Sous verliere, dass alle meine Ersparnisse draufgegangen sind, bei der Seele meiner Mutter, dem einzig mir bekannten Urheber meiner Tage. Aber ebenso wahr ist es, dass ich lebe und dass das Licht uns bescheint und mein Kaffee soll mir Gift sein, wenn ich nur um einen Centime von der Wahrheit abgewichen bin. Also gut. Nun liegt einer im Sterben, und zwar der reichste von den beiden, die ich wie meine eigenen Kinder behandelt habe. Würden Sie glauben, mein lieber Monsieur, dass in den ganzen 20 Tagen, in denen ich ihm wiederhole, dass er dem Tod nahe ist, der Dr. Poulain hat sein Todesurteil gesprochen, der alte Knauser nicht ein einziges Mal etwas davon gesagt hat, dass er mich in seinem Testament bedenken will? Mein Ehrenwort! Wir bekommen das, was uns gebührt, nur, wenn wir es uns nehmen, so wahr ich eine ehrliche Frau bin. Denn verlassen Sie sich doch mal auf die Erben. Sehen Sie, alle Menschen sind Kanaillen, das kann man ja sagen. Von Worten wird niemandem übel.
Das ist wahr, antwortete schlau Elimagüs, und wir sind noch die ehrlichsten Leute, fügte er mit einem Blick auf Remonanc hinzu.
Lassen Sie mich in Ruhe, sagte die Cibot. Ich rede Ihnen nicht nach dem Mund, die Anwesenden immer einbegriffen. Ich schwöre Ihnen, die beiden schulden mir fast 3000 Francs. Das Wenige, das ich habe, ist schon für die Medizin und sonst wie für sie draufgegangen, und es fehlt nur noch, dass sie meine Vorschüsse nicht anerkennen. Ich bin so dumm mit meiner Rechtschaffenheit, dass ich nicht mal den Mut habe, den beiden ein Wort zu sagen. Sie, mein lieber Monsieur, verstehen sich auf Geschäfte. Geben Sie mir doch einen Rat. Soll ich mich an einen Advokaten wenden?
Einen Advokaten? Rief Remonanc. Sie verstehen mehr als alle Advokaten. Plötzlich dröhnte in dem weiten Treppenhaus dumpf ein Laut, der aus dem Esszimmer kam. Auf den Fliesen war ein schwerer Körper aufgeschlagen.
»Ach, mein Gott«, schrie die Cibot, »was ist passiert? Das scheint der Herr zu sein, der da eben hingestürzt ist.« Sie gab ihren Kumpanen einen Stoß, so dass sie geschwind die Treppe hinunterstolperten. Dann machte sie kehrt, stürzte in das Esszimmer und sah da den nur mit dem Hemd bekleideten und ohnmächtigen Pons der Länge nach am Boden liegen. Sie nahm den alten Mann in die Arme, hob ihn wie eine Feder auf und trug ihn auf sein Bett. Als sie den Röchelnden gebettet hatte, ließ sie ihn an einer verbrannten Feder riechen, benetzte ihm die Schläfen mit Kölnisch Wasser und rief ihm zum Leben zurück. Dann, als sie sah, dass er die Augen geöffnet hatte, wieder bei Bewusstsein war, stemmte sie die Arme in die Hüften und sagte, »Ohne Pantoffeln, im Hemd, damit muss man sich ja umbringen. Und weshalb misstrauen Sie mir? Wenn Sie das tun, dann sind wir geschiedene Leute.« Nachdem ich Ihnen 10 Jahre gedient, mein Geld zugesetzt, meine Ersparnisse verloren habe, nur aus Mitleid mit dem armen Monsieur Schmucke, der auf der Treppe wie ein Kind weint, wird es mir so vergolten. Sie misstrauen mir. Doch Gott hat Sie gestraft und er hat wohlgetan. Und ich muss mich aufraffen und Sie auf meinen Armen forttragen, auf die Gefahr hin, mir für den Rest meiner Tage einen Schaden zuzufügen. Oh Gott, und die Tür, die ich offen stehen ließ.
Mit wem sprachen Sie?
Was fällt Ihnen ein? Rief die Cibot. Ja, bin ich denn Ihre Sklavin? Habe ich Ihnen Rechenschaft abzulegen? Wissen Sie, dass ich alles liegen und stehen lasse, wenn Sie mich so ärgern? Da können Sie sich eine Pflegerin nehmen.
Pons erschrak bei dieser Drohung derartig, dass er, ohne es zu ahnen, der Cibot dadurch mitteilte, dass sie durch dieses Damoklesschwert alles erreichen konnte.
Meine Krankheit ist schuld daran, sagte er in kläglichem Ton.
Als ob das ein Grund wäre,
fiel ihm die Cibot grob ins Wort. Sie ließ Pons verwirrt, von Gewissensbissen geplagt, zurück. Er bewunderte die marktschreierische Selbstaufopferung seiner Pflegerin, machte sich Vorwürfe und merkte nicht einmal, wie sehr er durch den Fall auf die Fliesen des Esszimmers seine Krankheit verschlimmert hatte. Auf der Treppe begegnete die Cibot Schmucke und sagte, »Kommen Sie, Monsieur Schmucke, traurige Nachrichten. Wissen Sie, dass Monsieur Pons verrückt wird? Stellen Sie sich vor, er hat ganz nackt das Bett verlassen, um mir zu folgen. Nein, er stürzte der Länge nach hin. Wenn Sie ihn nach dem Grund fragen, weiß er nichts. Es geht bergab mit ihm. Ich tat doch nichts, um eine derartige Erregung in ihm hervorzurufen. Es sei denn, dass ich vielleicht durch ein Gespräch über erste Liebschaften gewisse Vorstellungen geweckt habe. Wer kennt sich in den Männern aus? Das sind alles alte Lüstlinge. Ich tat Unrecht, ihm meine Arme zu zeigen. Seine Augen glühten wie Karfunkelsteine.« Schmucke vernahm ihre Worte, wie wenn sie hebräisch mit ihm geredet hätte. »Ich habe mich so bei ihm überanstrengt, dass ich für den Rest meiner Tage werde büßen müssen«, fuhr die Cibot fort, während sie lebhaft Schmerzen vortäuschte und überlegte, wie sie den Umstand, dass ihre Muskeln ein wenig wehtaten, ausnützen konnte. »Ich bin so dumm!« Als er da auf dem Boden lag, hob ich ihn auf und trug ihn auf sein Bett wie ein Kind. Aber jetzt spüre ich es. Oh, es verschlimmert sich. »Ich muss in meine Loge hinunter. Bewachen Sie unseren Kranken. Cibot soll Dr. Poulain als Ersatz für mich holen. Lieber tot, als zum Krüppel werden.« Sie rutschte am Geländer die Treppe hinab, wobei sie unter tausend Krümmungen so laut stöhnte, dass alle Mieter erschrocken ins Treppenhaus stürzten. Schmucke stützte die Frau unter Tränen und berichtete von ihrer Aufopferung. Das ganze Haus, das ganze Viertel, wussten bald, wie rührend, ja wie heldenhaft Madame Cibot sich benommen hatte, als sie einem der Nussknacker vom Boden aufgeholfen hatte. Schmucke enthüllte Pons den schlimmen Zustand ihres Faktotums. Sie schauten sich an und sagten beide, »Was soll ohne sie aus uns werden?« Schmucke wagte Pons nicht zu schelten, als er sah, wie tief dieser über die Folge seines unbedachten Streiches erschrak.
»Elendes Gerümpel!« rief er, als Pons ihm den Vorgang erzählte. »Lieber soll es verbrennen, als dass ich den Freund verliere. Madame Cibot misstrauen, die uns ihre Spargroschen leiht. Das ist wirklich nicht schön, aber die Krankheit trägt die Schuld.«
»Ich bin verändert. Ich fühle es.« »Was für eine Krankheit«, sagte Pons. »Wenn ich dir nur den Kummer ersparen könnte, mein guter Schmucke.«
»Schimpfe mit mir und lass Madame Cibot in Ruhe«, schlug Schmucke vor.
Dr. Poulain rettete in wenigen Tagen die Cibot vor der Verkrüppelung, die sie schon an die Wand gemalt hatte, und sein Ruf gewann im Marais außerordentlich durch diese an ein Wunder grenzende Heilung. Er schrieb Pons gegenüber diesen Erfolg der ausgezeichneten Konstitution der Kranken zu, die ihren Dienst bei den beiden Herren zu deren größter Genugtuung am siebenten Tag wieder aufnahm. Der ganze Vorfall vermehrte den Einfluss und die Alleinherrschaft der Pförtnerin um 100%. Während der Woche, in der sie fehlte, hatten die beiden Nussknacker Schulden gemacht, aber die Cibot bezahlte sie und benutzte diesen Umstand, um von Schmucke, mit welcher Leichtigkeit, einen Schuldschein auf 2000 den beiden Freunden angeblich geliehene Francs zu erlangen.
»Was für ein Arzt, unser Dr. Poulain«, sagte sie zu Pons. »Er wird auch Sie retten, nachdem er mich aus dem Sarg gezogen hat. Mein armer Cibot hielt mich schon für tot. Aber der Doktor muss es Ihnen gesagt haben. Solange ich lag, dachte ich nur an Sie. Lieber Gott, dachte ich, nimm mich und lass meinen teuren Monsieur Pons leben.«
»Arme, liebe Madame Cibot, fast wären Sie um meinetwillen zum Krüppel geworden.«
»Oh, ohne Dr. Poulain trüge ich das Hemd aus Tannenholz, das auf uns alle wartet.«
»Na ja, am Rand des Grabes noch einen Purzelbaum, wie jener alte Schauspieler sagte. Philosoph muss man sein. Was haben Sie nur ohne mich gemacht?«
»Schmucke hat mich gepflegt«, antwortete der Kranke. »Aber unsere Kasse und unsere Schüler haben es büßen müssen. Ich weiß nicht, wie er es angestellt hat.«
»Nur die Ruhe, Pons«, rief Schmucke. »Wir haben in Vater Cibot einen Bankier.«
»Sprechen Sie nicht davon, mein liebes Lamm. Sie sind beide unsere Kinder«, rief die Cibot. »Unsere Ersparnisse sind bei Ihnen gut angelegt. Sie sind solider als eine Bank. Solange wir ein Stück Brot haben, gehört die Hälfte Ihnen. Es lohnt sich nicht, davon zu reden.«
»Arme Madame Cibot«, sagte Schmucke beim Fortgehen. Pons schwieg. »Ob Sie es glauben oder nicht, liebster Herr«, sagte die Cibot, als sie die Unruhe des Kranken sah, »in meinen Todesahnungen, denn es fehlte wirklich nicht viel, quälte mich nichts so sehr wie der Gedanke, sie allein, sich selbst ausgeliefert und meinen armen Cibot ohne einen Centime zurücklassen zu müssen. Meine Ersparnisse sind so geringfügig, dass ich sie nur erwähne, weil wir gerade von meinem Tod und von Cibot, der ein Engel ist, sprechen. Nein, wirklich, Er hat mich wie eine Königin gepflegt und wie ein Kälbchen beweint. Aber ich rechnete auf sie. Ehrenwort einer ehrlichen Frau. Ich sagte immer zu ihm, lass nur, Sibo, die Herren oben werden dich nie ohne Brot lassen. Pons antwortete nichts auf diesen Angriff ad testamentum, und die Pförtnerin schwieg in Erwartung eines Wortes.
»Ich werde Sie Schmucke empfehlen«, sagte endlich der Kranke.
»Oh«, rief die Pförtnerin, »was Sie tun, wird wohlgetan sein. Ich überlasse das ganz Ihnen und Ihrem Herzen. Sprechen wir nie davon, denn Sie demütigen mich, mein teuerster Herr. Denken Sie lieber daran, gesund zu werden. Sie überleben uns noch alle.«
Eine tiefe Unruhe überkam nun die Sibo. Sie beschloss, keine Ruhe zu geben, bis Pons von dem Vermächtnis sprach, das er ihr zu hinterlassen gedachte. Sobald Schmucke, der seit der Erkrankung seines Freundes an dessen Bett zu essen pflegte, am Abend seine Mahlzeit eingenommen hatte, verließ sie das Haus und suchte Dr. Puller auf.
Thomas Douglas las den achten Teil aus Cousin Pons oder die beiden Musiker von Honoré de Balzac, ins Deutsche übersetzt von Otto Flake. Technik Tom Willen, Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner. Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Nächste Woche macht sich dann ein Armenarzt auf den Weg ins Marais und wie selbst er von seinen moralischen Grundsätzen abkommt, das erfahren Sie am kommenden Dienstag in der Lesung im 2. Alle Lesungen können Sie weiß im Internet nachhören oder auch als Podcast abonnieren unter drs2.ch. Und im Internet finden Sie auch ein ausführliches Personenverzeichnis zum Roman.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.